Hallo und herzlich willkommen zu Geschichten aus dem Reich der Mitte. Ich bin der Daniel und heute erzähle ich euch etwas zu Shi Qu, der chinesischen Oper. Der Name Shi Qu bedeutet wörtlich übersetzt einfach Theater, wird aber auch gerne Guo Cui genannt, was sich mit Quintessenz der Nation übersetzen lässt. Die Anfänge des chinesischen Theaters gehen zurück bis ins 4. Jahrhundert nach Christus und war für viele Jahrhunderte die angesagteste Unterhaltungsform in China. Das ist auch verständlich, denn die ist ganz schön abwechslungsreich geraten. Elemente der chinesischen Oper sind Gesang, Tanz, Schauspiel, Komödie, Tragödie, Akrobatik und Kampfkunst. Außerdem gibt es zwei Klassifizierungen, in die die chinesische Oper eingeteilt werden, nämlich Wenxi, das zivile Schauspiel, und Wuxi, das Militärschauspiel. Und die werden dann nochmal in Dramen, Komödien und Possen unterteilt. Die dargestellten Geschichten stammen dabei aus der klassischen Literatur, aus Märchen oder Legenden. Allerdings galten zu aktuelle Themen als politisch gefährlich und es war sogar verboten, die Kaiserinnen und Kaiser der aktuell herrschenden Dynastie abzubilden. Und damit sind wir auch schon mitten in der Geschichte der chinesischen Oper. Wie schon erwähnt, existierte eine frühe Form schon im 4. Jahrhundert, die Zanyun-Oper. Das war ein simples, komisches Theaterstück, in dem ein korrupter Offizier der Armee von einem Narren namens Zhang Hu verhöhnt wurde. Bis zum 7. Jahrhundert entwickelte sich das chinesische Theater dann weiter und es wurden verschiedene Stücke, die auf Gesang und Tanz basierten, aufgeführt. Aber so richtig in Fahrt kam das Ganze erst während der Tang-Dynastie. Kaiser Xuanzong, der von 712 bis 755 herrschte, gründete den Birnengarten oder auch Li Yuan, die erste Musikschule Chinas. Und dort sollten Musiker, Tänzer und Schauspieler ausgebildet werden. Und aus dem Birnengarten erwuchs dann auch die erste Schauspieltruppe Chinas. Und noch heute sind Operndarsteller in China als Kinder des Birnengartens bekannt. Bis zum Ende der Tang-Dynastie waren dann Plot und dramatische Wendungen der chinesischen Oper komplexer geworden und ein Stück umfasste wenigstens vier Schauspieler. Während der Song-Dynastie wurde die Oper dann auch weiterentwickelt und bis zur Yuan-Dynastie hatten sich schon hunderte lokale Formen gebildet. Zu dieser Zeit wurde dann aber auch die imperiale Form eingeführt, um die Oper besser zu reglementieren. Nach der imperialen Form musste ein Stück aus vier Akten bestehen und jeweils mit einem anderen Hauptdarsteller aufwarten. Während der Ming-Dynastie wurde dann die Kunqu-Oper zur wichtigsten Form der chinesischen Oper, für die eine Bambusflöte zur musikalischen Begleitung charakteristisch ist. Und aus dieser Kunqu-Oper sowie ein paar anderen Formen entwickelte sich dann in der Qing-Dynastie die Peking-Oper. Die Kaiserin-Witwe Cixi war ein sehr großer Fan der Peking-Oper und unterstützte auch die Darsteller großzügig. Und während der Hochzeit der Peking-Oper wurden 10.000 Stücke geschrieben. Und bis heute ist die Peking-Oper auch die Hauptform der chinesischen Oper geblieben. Nach dem Fall der Monarchie und der kurzen Periode der chinesischen Republik, dem Zweiten Sino-Japanischen Krieg sowie dem Bürgerkrieg und der Errichtung der Volksrepublik China kamen dann auch ein paar Änderungen. Allerdings nicht sofort, denn bis zum Beginn der Kulturrevolution lief der Opernbetrieb weiter und erfreute sich auch weiterhin großer Beliebtheit. Das änderte sich aber leider 1966, als mit der Kulturrevolution viele Traditionen verboten wurden. Operntruppen wurden aufgelöst und Schauspieler sowie Autoren verfolgt und nur 8 sogenannte Modellopern durften noch aufgeführt werden. Allerdings endete die Kulturrevolution 1976 und die chinesische Oper im Allgemeinen sowie die Peking-Oper im Speziellen erlebten ein Revival und erfreuten sich auch wieder großer Beliebtheit. Mit dem Aufkommen neuer Unterhaltungsformen sank allerdings auch wieder die Beliebtheit und nimmt auch bis heute stetig ab. Heute werden Opern fast ausschließlich nur noch in Opernhäusern aufgeführt und der Großteil des Publikums besteht aus Touristen. Im Jahr 2001 erkannte die UNESCO allerdings die chinesische Oper als Meisterwerk des mündlichen und immateriellen Erbes der Menschheit an. Aber wie sieht eigentlich die chinesische Oper aus? Die besteht aus einer Reihe kurzer Stücke, die ohne Pause aufgeführt werden und dadurch den Eindruck eines einzigen langen Stückes erwecken. Dabei liegt der Fokus auf der Erzählung der Handlung. Die Darsteller improvisieren auch immer wieder ein wenig, sodass jede Aufführung etwas anders ausfällt. Die Bühne selbst ist dabei größtenteils leer und an drei Seiten offen. Es werden sehr wenige Requisiten benutzt, sodass die Darsteller viele Gesten benutzen müssen und so tun als ob, um einer Szene Leben einzuhauchen. Das hat auch einen ganz einfachen Grund, nämlich, dass es für Operntruppen einfacher war, ihre Stücke überall aufzuführen, wo sie gerade waren, egal ob in Innenräumen oder auf Marktplätzen, wenn sie nur wenige Requisiten mit sich führen müssen. Um verschiedene Aktionen darzustellen, benutzen die Darsteller quasi Platzhalterobjekte. Zum Beispiel bedeutet das Halten einer Peitsche, dass man auf einem Pferd reitet und ein Stuhl kann eine Stadtmauer darstellen. Die minimalistische Aufmachung der Bühne wird allerdings durch die ausgefallenen Kostüme und das Make-up ausgeglichen. Passend dazu machen auch kleine Details an den Kostümen die Rolle des Charakters deutlich, der dargestellt wird. Trägt jemand einen Fächer, macht ihn das zu einem jungen Gelehrten. Ein schwarzes Kostüm bedeutet beispielsweise, dass der Träger unsichtbar ist. Und ein Rucksack voller Fahnen auf dem Rücken eines Darstellers bedeutet, dass er einen General darstellt. Und die Anzahl der Fahnen in seinem Rucksack repräsentiert die Größe seiner Armee. Und wie schon gesagt, kommt auch dem Make-up eine besondere Bedeutung zu. Dabei gibt es hunderte Kombinationen aus Farben und Mustern, die die Komplexität des gespielten Charakters darstellen. Um euch einen Eindruck zu vermitteln, habe ich hier eine kleine Farbenkunde für euch. Rot bedeutet Mut, Treue, Loyalität und Keuschheit. Schwarz bedeutet Ungeduld, Direktheit, vulgäres Verhalten und Unhöflichkeit. Weiß bedeutet Listigkeit, Verrat, Niederträchtigkeit. Blau bedeutet Grausamkeit, Tapferkeit, unkontrollierbares Verhalten und Brutalität. Gelb steht für Cleverness, geheimnisvoll, mysteriös und das Böse. Lila dagegen ist Loyalität, Respekt und Alter. Grün repräsentiert böse Geister, mutiges Verhalten und Entschlossenheit. Und Gold und Silber stehen für Götter und Übernatürlichkeit, wie zum Beispiel Monster, Geister oder Dämonen. Vor der Gründung der Volksrepublik China wurde es als unschicklich angesehen, wenn Männer und Frauen als Darsteller zusammenarbeiten, und der Qing-Kaiser Qianlong verbot es Frauen sogar ausdrücklich als Schauspielerin in der Peking-Oper mitzuwirken. Weibliche Rollen wurden daher üblicherweise von jungen Männern übernommen, die mit einer hohen Kopfstimme sangen. Aber mit der Gründung der Volksrepublik China wurde dieses Verbot auch aufgehoben und seitdem werden weibliche Rollen auch von Frauen gespielt. Musikalisch wird ein Stück von traditionellen chinesischen Instrumenten begleitet, wobei ein Fokus auf Schlaginstrumenten liegt. Dabei können eine ganze Palette an unterschiedlichen Instrumenten zum Einsatz kommen, die sich in zwei Kategorien einteilen lassen. Einmal Wen, das sind Saiten- und Blasinstrumente, die zum Beispiel während Gesang gespielt werden, und einmal Wu, die zum Beispiel während Tanz- oder Kampfeinlagen gespielt werden und auch zur Führung des Orchesters dienen. Und tatsächlich sagen die Chinesen auch nicht, ich schaue die Oper, sondern ich höre mir die Oper an. Denn die Musik und der Gesang bilden zusammen einen ganz essentiellen Teil dieser Aufführung. Heute existieren immer noch über 100 regionale Richtungen der chinesischen Oper, die sich aber hauptsächlich in der Musik und regionalen Dialekten unterscheidet. Die allermeisten Stücke spielen dabei in China vor dem 17. Jahrhundert, egal ob es sich um traditionelle Stücke oder auch ganz neu geschriebene Stücke handelt. Und das war's dann auch zur chinesischen Oper für diese Folge. Ich hoffe, euch hat die heutige Folge wieder gefallen und wenn ihr mir dazu Feedback geben wollt oder Themenwünsche habt, dann könnt ihr mir das wie immer per Mail schreiben an reichdermittepodcast@gmail.com oder auch auf meinem Twitter-Kanal @podcastdermitte. Links dazu gibt es wie immer in den Shownotes. Und ansonsten könnt ihr mir gerne helfen, den Podcast weiter zu verbreiten, indem ihr ihn einfach weiter empfiehlt oder auch auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Dafür bin ich euch immer sehr, sehr dankbar. Und damit sind wir dann auch für heute durch und ich hoffe, ihr seid auch das nächste Mal wieder dabei. Ich danke euch fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.